Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu dieser neuen Folge Maximum Beachvolleyball. In dieser Folge geht es natürlich vor allem um die gerade geschehene Beachvolleyball-WM. Alles, was Fuchsi und ich dazu sozusagen haben, hört ihr jetzt in den folgenden 60 Minuten Podcast. Also in diesem Sinne, viel Spaß mit dieser Episode.
German fans in there, loving this atmosphere, and the German fans are on their feet.
Hallo Fuchsi, da sind wir wieder, da bist du wieder. Alles klar bei dir?
Ja, Max, danke. Bei mir ist alles klar. Schön, dich wieder zu sehen. Waren jetzt drei lange Wochen ohne dich, aber... Doch, ist schön, dich wiederzusehen. Mir geht's sehr gut, danke.
Hast du es ausgehalten ohne mich?
Ja, notgedrungen, ne? Aber ich sag mal, Familienleben macht einem leichter, dann ohne dich dann Zeit zu verbringen.
Das ist auch okay, ohne mich. Aber es ist viel passiert im Beachvolleyball in der Zwischenzeit. Da hatten wir auf jeden Fall genug zu tun, würde ich behaupten.
Allerdings.
Ich habe mit der Beachvolleyball-WM, die hat mich dann doch so ein bisschen gepackt.
Da war
viel dabei.
Habe ich gemerkt. Ich hatte dann auf den sozialen Kanälen dann von dir dann immer gesehen, dass du dann die Updates da regelmäßig gepostet hast. Und ich habe das jetzt, glaube ich, nicht so intensiv verfolgt, weil ich mir da selber dann ein Bild gemacht habe. Aber es war auf jeden Fall schön zu sehen, wie du auch einmal vollkommen im Fieber warst. Du sahst auch aus wie so ein verrückter Professor mit deinen Haaren. Das war auf jeden Fall
super
lustig.
Das habe ich jetzt auch schon häufiger gehört. Die müssen vielleicht dann doch nochmal ab. Aber ja, ich habe versucht, da zumindest ein bisschen was die Leute auf dem Laufenden zu halten, weil es ja auch zu unchristlichen Zeiten eigentlich immer stattgefunden hat.
Das stimmt.
Das Ganze zumindest zum Teil, so dass man das jetzt nicht unbedingt mitbekommen hat. Und ich fand auch nicht, dass man jetzt so super viel über die sozialen Kanäle da jetzt, ja, also auf jeden Fall hat man keinen Überblick so richtig bekommen.
Ja,
das fand ich auf jeden Fall schwierig.
Das fällt immer schwer, finde ich. Das ist vielleicht auch gerade so ein Umbruch, ne? Also zum einen, dass das Beachvolleyball World oder Volleyball World da ja die Ergebnisse und sowas dann mitteilt. Aber es fängt ja damit an, dass die FAWB keine vernünftige Homepage hat. Also
ja, das ist schon länger ein leidiges Thema, ja.
Ja, das ist seit ewig ein leidiges Thema und von daher, was willst du erwarten? Und ich finde es immer ganz cool, über die Kanäle der Spieler und Spielerinnen bekommst du dann halt zumindest ergebnistechnisch was mit. Du bekommst auch über die Stories dann teilweise ja dann auch Bildausschnitte, Beachvolleyball World dann ja auch mit den Clips des Tages immer die Top Five sind das, glaube ich, Men and Women. Das finde ich ganz cool. Wir hatten es ja auch gesagt in der letzten Folge, als wir zusammen aufgenommen haben, dass man über zum Beispiel Volleyball Freak oder Beachvolleyball.de, das war cool, dass sie da auf ihrem Social Media da auf die deutschen Spiele zumindest bei wechselweise dann reingehauen haben. Das macht schon immer Spaß. Dafür ist es ja da, ne? Also Social Media ist halt schnell und da.
Ja, ich finde aber manchmal, wenn man dann halt vielleicht mal einen Tag nicht reinguckt oder so, oder also oder das die einzelnen Posts nicht sieht, dann kriegst du halt noch so Ergebnisse von vor zwei Tagen irgendwie da reingespielt, auch von den Spielern selber. Also durch die Stories kann man es natürlich gut verfolgen, weil das immer aktuell ist.
Ja.
Aber so, ja, sonst ist es, finde ich, super schwer, weil es auch so viele sind. Was war das? 48 Teams pro Geschlecht jetzt.
Ja.
Dann folgst du halt dann den Spielern noch einzeln und nicht nur den Teams und dann macht jeder noch irgendeinen Post. Da kannst du ja gar nicht up-to-date bleiben, was das angeht, sondern eigentlich immer durch diese Schedules scrollen da auf der Homepage. Aber ja, das habe ich auf jeden Fall versucht, etwas zu entwirren.
Ja, das scheint dir gelungen zu sein. Also ich habe viel positive Resonanz gelesen, gehört.
Ja, es war mal ein Experiment auf jeden Fall. Aber ja, ist auch nicht ohne. Geht auch nur, weil ich Semesterferien habe.
Ja gut, aber du hast es immer gemacht. Mexiko Update und du warst auch immer bei gewissen Turnieren sehr nah dran und
ja, also es hat mir auch Spaß gemacht auf jeden Fall, aber wie gesagt, das ist gar nicht so ohne, auch da den Überblick selber zu behalten. Aber allerdings zu diesem Turnier generell. Ich fand das richtig geil. Also wie gesagt, mich hat's komplett gepackt. So, ich habe da echt viel von mitbekommen jetzt so über die ganzen Kanäle und ich fand's richtig. Also ich wusste nicht so ganz, was ich davon halten soll, dass es jetzt halt in Tlaxcala stattfindet, wo ich mir auch habe sagen lassen, jetzt von einem Kumpel von mir, der sich in Mexiko länger aufgehalten hat, dass das wirklich eine sehr abgelegene Region ist, die halt zufällig Geld hat. Mhm. Aber ja, wo man halt jetzt nicht so einfach so mal hinkommt oder wo jetzt das Leben in Mexiko stattfindet, sondern das ist eigentlich relativ ja remote. Und dafür war ja wohl die Stimmung und die Stadien waren ja richtig gut gefüllt und die Stimmung war richtig nice und relativ laut, haben die Kommentatoren ja auch immer wieder betont. Also das fand ich auf jeden Fall schon mal relativ erstaunlich und aber auch ganz cool.
Ich fand's auch mega, was ich gesehen habe. Weißt du, was die Stadien gefasst haben?
Leider nicht, nee. Also das war auch, glaube ich, also so viel war es nicht.
Ja.
Aber die haben es halt immer wieder erwähnt, dass da jetzt wirklich so Seat für Seat immer ausgetauscht wird. Das sollten sie wahrscheinlich auch immer wieder erwähnen. Aber es war auch, die waren total im Game, die ganzen Zuschauenden da, die waren richtig am Start. Haben sie irgendwie vielleicht im letzten Jahr gelernt, dann, weil da ja auch schon eine World Tour stattgefunden hat.
Ja.
Und das wirkte so, als hätten nur auch die Spielenden viel, viel Spaß gehabt dabei, da vor den Crowds irgendwie zu spielen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch das, was man im Nachhinein mitbekommen hat. Eigentlich jeder Spieler, jede Spielerin hat sich im Nachgang dann auch bei Mexico Beach Volleyball, Mexico Volleyball bedankt für ein tolles Event. Also das ist ja immer schon schön zu sehen, wenn es dann bei den ja Aktiven so ankommt, dann kann man davon ausgehen, dass es ein ja schönes Event war.
Ja, das denke ich auch. Nee, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und sie haben jetzt auch immer wieder die Werbung gezeigt, dass die WM 2025 in Adelaide in South Australia stattfindet.
Ja. Das
scheint jetzt so in trockenen Tüchern zu sein, dass sie den Werbespot da schon immer wieder abgefahren haben.
Ja, ist nice.
Das lässt natürlich hoffen, dass das auch stattfindet. Nicht so wie das Turnier, was jetzt abgesagt wurde in Australien in diesem Jahr.
Ja.
Aber das wird auf jeden Fall auch ganz nice. Da freue ich mich auch drauf. Aber dann wieder sind wir wieder zurück im normalen Zwei-Jahres-Rhythmus.
Ja.
Das war jetzt irgendwie eine Ausnahme, dass wir eben letztes Jahr eine WM hatten, weil 21 dann keine war wegen Olympia, das eigentlich 2020 sein sollte, jetzt zweimal hintereinander und jetzt ist wieder alle zwei Jahre immer in den Ungeraden, so wie ich das verstanden habe. Ja, und wir können ja auch so mal ein bisschen reingehen in die WM, also um es mal vorwegzugreifen, am Ende werden Perosic, Schweiner bei den Männern Weltmeister, bei den Damen werden Hughes Jang aus Amerika Weltmeister, vielleicht fangen wir bei den Männern an. Also Perosic, Schweiner, gut, die waren an 16 gesetzt, aber das hieß jetzt bei der WM irgendwie mal gar nichts, weil er wo gesetzt war, weil viele mit Verletzungen nicht so viele Turniere gespielt hatten wie andere. Da war die Setzung ja nicht ganz entscheidend. Aber ja, Perosic, Schweiner, hattest du die auf dem Zettel? Also für den Titel?
Boah, ich muss sagen, dass ich mich im Nachhinein, also wir hatten ja drüber gesprochen, wer da wie weit kommt und
so. Du hast Elas Wickler getippt.
Ich habe Elas Wickler getippt, genau, Elas Wickler getippt. Und wenn man sich aber das natürlich das Ergebnis aus Paris angeschaut hat, also da war zu erkennen, dass die, also das Perosic, Schweiner also gut in Form sind, dass sie einen guten Ball spielen. Das hat man die letzten Jahre auch immer gesehen. Und dann hätte man sie zumindest in den Favoritenkreis zählen müssen. Ich habe es einfach überhaupt nicht gemacht, weil ich dachte einfach, dass Brasis dort oder Brasilianer deutlich stärker sind. Das ist ja auch krass, wenn du dir das Podium anguckst, wie viele Europäer da oben einfach stehen.
Ja.
Also das ist verrückt. Da spielen zurzeit die Amerikaner, Südamerikaner ja eine nicht untergeordnet, die können natürlich immer alle noch einen guten Ball spielen, aber ich hatte auf jeden Fall Perosic, Schweiner nicht auf dem Zettel. Ich fand es krass, ich habe das Endspiel mir auch angeschaut, wie sie da im dritten Satz dann echt nochmal anfangen zu
strugglen, ja.
Und ich dachte nur so, mein Gott, jetzt bringen das Ding halt nach Hause und die haben es dann ja nachher auch glücklicherweise gemacht. Armin Helwig, muss man sagen, fand ich, den hat man auch den Druck angemerkt. Das war wieder also eines der Spiele, wo man es im ersten Satz auf jeden Fall ganz deutlich gemerkt hat. Da haben sie so ein bisschen freigespielt, aber diese Leichtigkeit hat denen eigentlich das ganze Spiel durchweg gefehlt. Und was ich extrem oder was zumindest von außen so rüberkam für mich, war ziemlich wenig Aufschlagdruck von den Schweden.
Ja.
Das hat mich dann doch verwundert. Haben sich da dann auf ihre individuellen Skills in der Abwehr vor allem ja verlassen, muss man da sagen, dass er der Outstanding Spieler da, der Verteidiger eher. und im Block dann nachher, glaube ich, erst Ende des zweiten Satzes Zugriff bekommen, also so ein, zwei Blocks haben wir gesetzt, aber sonst muss man einfach sagen, ist er...
Im Sideout, nicht aus der, eher aus der Rallye mal den Block gemacht.
Genau. Und,
im Sideout eigentlich gar keinen Zugriff bekommen.
Genau, da
muss und auch immer wieder über David Schweiner.
Genau, und da muss man einfach sagen, das ist einfach ein Höhenunterschied, der da ist. Und dann muss man sich halt am Aufschlag ein bisschen mehr einfallen lassen, in meinen Augen. Oder dann halt wirklich mal, ich meine, also die Taktik, die ich glaube, jeder Sideout wurde von einem Blocker der Tschechen gemacht.
Ja, also die haben immer mal wieder einen auf Andrej Perosic eingestreut, aber das hat halt auch nicht funktioniert. Und dann sind sie generell, also haben es dann nicht nochmal probiert, sondern sind immer wieder zurück zu David Schweiner.
Und da halt mit wenig Varianz, finde ich, nicht mal kurz lang irgendwie versucht, nicht mal mit Tempo. Klar,
die haben nicht mal einen Diagonalblock gemacht. Die waren relativ unkreativ, haben sich, wie du sagst, haben sich darauf verlassen, dass David Amann schon mal einen absteht oder so. Und er stand halt immer in der Diagonalen und dann gab es entweder ich finde den Line-Shot von David Schweiner unfassbar. Mhm. Also wenn du da das Feld stecken würdest, hinten dann landet er jedes Mal in so wirklich so einer 30-Zentimeter-Zone oben schnell weggeschlagen. Oder halt hart diagonal und immer weg vom Abwehrspieler. Also da haben sie dann aber nichts, ja kein Mittel für gefunden am Ende.
Ja, vor allem, wo du sagst, immer weg vom Abwehrspieler, halt auch nicht immer nur eine Richtung aus der Achse heraus, sondern auch mal so einmal halt auf der Schulter drauf, einmal von der Schulter weg. Also das war schon gut, was er da gemacht hat. Und das finde ich einfach, also ich muss ganz ehrlich sagen, mich freut sehr bei den Tschechen das zu sehen, dass sie das so stabil umsetzen können, weil die auch seit mehreren Jahren in der Konstellation am Start, haben sich da durch Höhen und Tiefen irgendwie gearbeitet, haben auch, das fand ich so lustig, oder das finde ich so interessant zu sehen, dass die ja auch mit Andrea Tomatis, dem Italiener, einen Coach an der Seite haben, auch schon seit Jahren, der die dahingehend betreut, also ein ehemaliger italienischer Worldtour-Spieler, der auch mit Alex Rangieri gespielt hat früher, auch ein guter Zocker, wo man einfach sieht, dass die sich mit ihrem eigenen Spiel auseinandersetzen und an den richtigen Dingen gearbeitet haben, um das jetzt wirklich auf einen Weltspitze-Niveau, die sind zurzeit, ist das die Spitze der Welt, da abzuliefern. Und wen hatten die im Halbfinale? Hatten die doch Norwegen, oder nicht?
Bronner Crabb. Also im Viertelfinale Norwegen. Dann relativ easy gegen Bronner Crabb.
Ja.
Im Halbfinale relativ deutlich.
Ja.
Und dann die Schweden niedergerungen.
Ja. Ja, also. Wenn du derzeit Norwegen und Schweden in einem Turnier schlägst, dann gehörst du auf jeden Fall da oben hin. Das ist mehr als.
Dann hast du den Weltmeistertitel auch verdient.
Ja.
Ja, ist schon krass. Ich frage mich aber auch, also es hat in dem Turnier eigentlich niemand wirklich versucht, über Andrej Perosic Sideout zu spielen. Ist es wirklich, weil er es einfach viel zu gut macht? Weil ich fand einfach, David Schweiner hat unglaubliches Sideout gespielt. Oder geht's denn doch noch darum? Also man sieht ja eigentlich jetzt bei fast allen Teams, dass sie eher die Blocker bemühen, es sei denn, es ist wirklich ein kleiner Abwehrspieler auf der anderen Seite wie Guto oder so, um die einfach kaputt zu machen, vielleicht auch mit der Höhe oben, dass sie dann nicht mehr können, aber es war schon auffällig, dass eigentlich alle dann eher den Blocker töten wollten.
Ja, ich sag mal, es ist natürlich, ich weiß nicht, ob wir es vorher angesprochen hatten, wir glaube ich sogar gesagt, das Turnier war natürlich von der Höhe, auf der gespielt worden ist, eine Herausforderung, ne? Also das heißt, die waren irgendwie auf 2.500 Metern, kann das sein?
Ja, also 2.000.
Irgendwie 2.500 Meter, da schwankte das immer auch die Angaben der Spieler und Spielerinnen, aber auf jeden Fall bringt das natürlich dann auch Besonderheiten mit sich, auch zum Beispiel im Aufschlag. Also heißt, die Luft ist dort dünner, das heißt, ein Float-Aufschlag flattert anders, Topspin-Aufschläge musst du ganz anders spielen. Das ist selbst wenn du einen Start spielst, ist das schon so, dass du da dahingehend anpassen musst. Und natürlich auch von der Pumpe, macht das schon was aus und dann natürlich die Hitze, die dazu kommt. Ich weiß gar nicht, wie heiß es da war, habe ich jetzt nicht so.
Ja, so heiß war es wohl gar nicht.
Okay,
ja, da haben wir uns auch ein bisschen verschätzt im Vorhinein.
Ja.
Ja, da ist es eher so ganz angenehm.
Ja. Aber klar,
lang gespielt.
Dann ist so, Kill the Blocker ist dann immer eine Alternative, aber ja, verstehe ich auch nicht. Also die Annahme, also oder das zeigt einfach nur, wie das Annahmezuspielqualitäten mittlerweile so hoch sind, auch bei den kleineren oder bei den technisch stärkeren Spielern, bei den kleineren Spielern in der Regel dann, dass die dann einen Break zu kassieren echt schwer ist. Die Court Vision ist so gut geworden, also die Leute wissen so gut, was man machen kann. Aufschlagdruck wie gesagt, ich fand die Tschechen, die haben, da waren ja auch so, die haben so einen diagonalen Aufschlag gespielt, teilweise, der so vor die Füße gefallen ist, der Schweden, so zwei, ja, dreimal. Den haben sie wohl im Verlauf des Turniers auch schon regelmäßiger gespielt und den scheinen sie sich auch so erarbeitet zu haben. Also dass man damit die Annahme mit kurzen Bällen unter Probleme setzen kann. Aber sonst, ich meine, Topspin-Rotation hat man gar nicht gesehen, ne? Zum Beispiel in dem Spiel.
Nee, kaum. Also generell eigentlich nicht.
Ja.
Bartek hat, also Rozsák hat es versucht, aber das waren ja doch eher so Platzierte, jetzt nicht die superschnellen.
Evandro wird Topspin aufgeschlagen haben, von dem habe ich gar nicht viel gesehen.
Der kann gar nichts anderes.
Außer Keksen. Top.
Ja, nee, die haben sich ja tatsächlich auch am Anfang noch einmal Blöße gegeben und das erste Spiel gleich verloren und dann aber dann doch wieder ordentlich reingekämpft und dann aber, glaube ich, im Achtelfinale sind sie dann auf Gutor und Petrus Holbeck getroffen,
ja.
die dann gewonnen haben auf einmal. Wie kann das bitte sein? Also ich habe die jetzt über die Saison immer wieder gesehen und es ist wirklich krass, dass die da immer so weit noch, oder nicht immer, sondern teilweise so einen guten Ball spielen können, dass sie dann einfach Fünfter auf der WM werden.
Ja. Also ich verfolge Pedro auf jeden Fall auch über sein Social Media und das ist bei dem alles super emotional aufgeladen, so, ne? Also muss man einfach sagen, also für den ist das ist ein Comeback für ihn, was er da jetzt hinlegt. Der ist mittlerweile auch, der ist glaube ich 37 und ist dann natürlich jetzt schon einer der älteren Spieler, sehr erfolgreicher brasilianischer Spieler, der auch schon seit Ewigkeiten auf der World unterwegs ist, mit eigentlich fast
allen. Das ist seine 20. Saison, ja, habe ich jetzt gehört irgendwo.
Genau, das musst du dir überlegen, das ist seine 20. Saison, also das ist unfassbar. Der hat mit den Legenden dort drüben gespielt, der hat mit Marcio zusammen gespielt, der hat Turniere gewonnen, der hat mit Harley gespielt. Also die haben einfach, der ist einfach Wahnsinn, was der abgeliefert hat. Das ist wirklich auch eine lebende Legende und hat halt so, ja, wenn es an Olympische Spiele geht oder Weltmeisterschaften geht, nie so den ganz großen Wurf gemacht. Das ist auch so ein, ich weiß, dass es damals war so, dass also das nächste Versprechen an Brasilien, sowas wie Neymar im Fußball, war damals Pedro Solberg. Ja. Also war echt krass und ja, so, ich glaube, das ist auf jeden Fall noch unfinished business bei dem. Und nie, hatte immer Pech, dass es dann irgendwie bessere, also oder größere Blockspieler gab. So zum Beispiel, wenn du in der Zeit mit Alisson spielst und dann noch in der Zeit mit eben mit Ricardo, ja, dann hast du es da dann irgendwann schwer, als Blockspieler auch dann unter die Top 2 zu kommen.
Also man merkt aber auch auf dem Spielfeld, dass es eine emotionale Angelegenheit
ist.
Das ist ja auch generell so seine Spielweise oder sein Typ.
Ja.
Und das kommt ja komplett darüber. Also die brennen da ja ein richtiges Feuerwerk auf dem Feld ab.
Total. Manchmal siehst du auch nur Kopfschütteln von ihm, wenn er sich sein Part macht, was er da gerade macht. So, ne? Und dann siehst du gut da hinten längs schleichen und der denkt sich wahrscheinlich auch noch seinen Teil dabei. Pedro ist, wie gesagt, ich find's cool, den da zu sehen. Ich find's cool, dass er da so Radau macht. Ich habe jetzt den Baum von denen gar nicht, von ihm oder von dem Team gar nicht richtig im Kopf gehabt. In der Gruppe was, ja, aber ich fand, also wie gesagt, ich find's stark, dass die da auch Evandro dann nochmal schlagen.
Ja, das war auf jeden Fall richtig. Ja, also ich fand es dann überraschend irgendwie, weil Guto ist ja einfach nur mal auch dann begrenzt, natürlich ein herausragender Abwehrspieler,
ja,
und findet gute Lösungen, aber ist halt allein durch seine Größe einfach ein bisschen begrenzt und ich finde ihn auch im Sideout jetzt nicht überragend.
Nee.
So. Er muss halt alles perfekt treffen, damit das klappt, aber scheinbar also haben sich da immer wieder reingebreakt dann auch irgendwie und immer alles in knappen Spielen gewonnen, wenn sie was gewonnen haben.
Ja.
Hey, noch was, wir haben es eben gesagt, Perosic Schweiner haben gegen Brunner Crabb gespielt im Halbfinale.
Ja.
Theo Brunner ist das dritte Mal Vierter bei einer Weltmeisterschaft geworden gerade.
Oh, das ist natürlich hart.
Also, es ist natürlich bitter, aber auch also absolut krass.
Ja.
Letztes Jahr halt auch schon und dann 2015 einmal.
15, mit wem hat er gespielt?
Boah, ich habe es eben nachgeguckt.
Der hat ja 13, 14, 14, irgendwann hat er ja mal mit Todd Rogers gespielt.
Ah, warte.
Ich steht da immer. Soweit das ist
klar. Hat.
15, das war ja in Holland aber dann, ne?
Mit Sean Rosenthal.
Ach was, stimmt, mit Rosie.
Mit Rosie.
Ja. Das waren Niederlande,
also, ne? Absolut krass. Ich glaube schon.
Ja. 13 war Polen, war Niederlande, 17 war Wien.
Ja, also trotzdem einfach krass überhaupt, dass, also man muss ihn dann einfach dafür auf dem Zettel haben. Ne?
Ist geil.
So, aber ist natürlich auch mies, dann da dreimal ins Halbfinale zu kommen und dreimal ohne Medaille nach Hause zu fahren. Ja. Aber hat er, glaube ich, auch in seinem Social Media Post geschrieben, dass er sich da trotzdem drüber freuen kann.
Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich richtig, richtig geil. Und ich mag das, also ich finde das Team auch immer sympathischer, muss ich sagen. Also das schon zwei lustige Typen.
Ja, und sonst, sie haben verloren gegen Brühl-Wolschak.
Ja.
Also ich hätte es, muss ich sagen, den hätte ich es auch sehr gegönnt irgendwie. Die haben auch ein wahnsinniges Turnier gespielt, unfassbar. Generell, ja.
Immer. Bartek finde ich, ist einer der besten Spieler, den wir da haben. Also sieht schön aus, gucke ich gerne.
Ja, das ist mega geil, was sie da machen. Und vor allem im Brühl, der musste auch Sideout spielen, ja. Aber hat dann einfach im Block unfassbar, hat auch gegen die Schweden da unglaublich geblockt. Und da haben sie wirklich nur aus eigener Dämlichkeit verloren eigentlich. Also Bartek kriegt im Tiebreak, glaube ich, gar keinen Aufschlag auf die andere Seite. Mhm. Macht eben Topspin, will da dreimal Linie runter und bleibt an der Netzkante hängen jedes Mal. Also super ärgerlich und verlieren dann, glaube ich, 18-16 im Tiebreak am Ende.
Das ist ein Problem. Das ist wirklich ein Problem bei so guten Spielern, auch wie Bartek das technisch ist. Der stirbt irgendwann in Schönheit, bevor er sagt, ich mache jetzt den effektiven
Aufschlag. Ich mache jetzt nochmal den Sorum-Keks drüber. Das fand ich auch sehr schön anzusehen und die muss man auf jeden Fall auch bei jedem großen Turnier und auch Richtung Olympia nächstes Jahr richtig auf dem Zettel haben, wenn die so spielen.
Ja, dass sie das können, das ist
klar. Auch Zeit, Gott. Also man hat es auch gegen Nils und Clemens gesehen, die ja gegen die dann auch wirklich ohne Chance auf dem Platz standen. Das ist einfach wahnsinnige Zeitqualität. Ja. Einfach gar, es ist unfassbar. Richtig krass. Die machen halt auch Aufschlagdruck, die machen Blockfeldverteidigung richtig krass und Brühl spielt einfach. Ja, ist richtig hoch und ein cleverer Beachvolleyballer.
Ja.
Und die machen Spaß.
Das ist voll cool zu sehen, weil der Brühl hat ja vorher auch noch mit Fialek gespielt. Mhm. Und wie im polnischen Beachvolleyball gearbeitet wird, mag ich gerne. Also so der Fialek hat sozusagen den Brühl nochmal vorbereitet, sozusagen, dass der dann im nächsten in der nächsten Generation dann mit dem nächst besseren Abwehrspieler oder nach Fifi, also nach Fialek, dann spielen kann. Das war dann Bartek. Ja. So, und der ist halt auch Fialek, Brühl haben schon gute Ergebnisse gemacht, haben auch schon Turniere gewonnen und sehr, sehr soliden Sideout gespielt. Und ich sag mal, der Lozsiak ist sozusagen die Weiterentwicklung eigentlich von Fialek. Also ein bisschen athletischer, ein bisschen höher, ein bisschen weniger darauf angewiesen, auf ein ganz perfekten Pass, Ballhandling, aber mindestens genauso gut. Und das ist schön zu sehen, dass da wirklich so Schritt für Schritt mit den Spielern gearbeitet wird. Zumindest im männlichen Bereich finde ich es wirklich cool, was da in Polen passiert. Ich weiß nicht, was da jetzt nachkommt. Da kommt,
habe ich auch nicht so richtig. Da gab es ein Team, was letztes, nee, ich habe leider keine Ahnung.
Ja, nicht.
Also gut, nachkommen nicht, aber Kantor Rudol sind natürlich immer irgendwie am Unruhe stiften.
Ja.
Und weiß nicht, was passiert. Haben sich jetzt auch in die K.O.-Runde gespielt.
Ja.
Haben da irgendwie noch ein bisschen Ärger gemacht. Aber waren da ja bei Nils und Clemens auch in der Gruppe und waren da auch, mussten da ja die Niederlage eingestehen.
Ja.
Aber ja, nee, jetzt nachwuchsmäßig weiß ich da auch nichts.
Kanti ist also Kantor ist der hat ja lange mit Lozsiak zusammengespielt. Das ist, der macht es, glaube ich, noch aus Spaß weiter. Und Rudolf ist da.
Genau, die fahren da so ein bisschen hin, aber der ist ziemlich auf, wenn ich das richtig im Kopf habe. Der hat Probleme am ganzen Körper und hat aber einfach sehr viel Spaß am Beachvolleyball spielen. Genau. Wie gesagt, und die gewinnen dann halt auch trotzdem immer noch Spiele auf der Weltmeisterschaften und qualifizieren sich auch für die WM.
Ja, weil der halt auch.
Du weißt nie, was da dann kommt.
Weil der hat auch einfach technisch ein richtig guter Volleyballer ist. Und Rudolf, der ist immer so mitgeschwommen, hat die ganze Förderung da mitgenommen und ist halt auch dann über die Jahre spielst dann auch ein gewisses Level und das schafft er sehr solide abzurufen.
Ja. Ja, und sonst, wir haben echt bei den Männern sonst noch eine ziemliche Holland-Demonstration mal wieder gesehen. Also Bommens de Groot machen fünften, schlagen dann noch fast Amman Hellwig im Viertelfinale. Ja. sind richtig krass unterwegs, machen Ahmed Sharif, sehen richtig alt aus, in der ersten K.O.-Runde, glaube ich, im 16. Finale. Also kommen da ja nicht aus dem Nichts. Wir wissen ja schon länger, was die beiden drauf haben und so, aber wir waren jetzt auch länger nicht mehr konstant da, wegen Verletzung auch und so.
Ich finde das auch erst seit diesem Jahr so richtig, dass das so zündet bei denen.
Ja, die haben letztes Jahr, haben die doch, oder was, vor 2 Jahren, haben die doch auf einmal Start gewonnen.
Ja, nee, gewonnen
Finale nicht. Gespielt, also.
Die hatten so, ja, so eine Spitze.
Ja. Und dann war Jorik länger verletzt und auch schwer. Und jetzt war der Burmans immer wieder ein bisschen raus. Und da haben die mal mit anderen Partnern hier und da gespielt. Hat alles nicht so richtig gut funktioniert. Aber die zocken richtig, richtig krass.
Ja, das macht Spaß.
Gut auch. Und die anderen Holländer, Jonas van der Velde, gewinnen einfach ihre Gruppe ganz locker easy nebenbei. Und hier Brouwer Musen sind auch noch da. Alle auch in der K.O.-Phase dann am Ende.
Ja.
Also bei den Männern ist Holland wirklich immer noch in der Tiefe. Das Land aus Europa zumindest, was mit den meisten Teams da auftrumpfen kann, die alle einfach oben mitspielen. Das ist krass. Und bei den Männern, um das abzurappen, ich habe mir das Spiel Karambula Rangiri gegen Partain Benish angeguckt.
Mhm.
Das war also katastrophal. Karambula Rangiri sind so untergegangen. So unfassbar.
Okay.
Also alles, was Karambula versucht hat, der musste im Sideout spielen. Ist eigentlich, meistens wird das eine schwierige Angelegenheit, wenn Karambula Sideout spielt. Ich weiß nicht, warum immer noch so viele auf Rangiri aufschlagen, der einfach ein echt ultraathletischer,
würde ich auch nicht machen,
guter Sideout-Spieler ist, ja, aber machen eben viele. Und ja, Miles Partain wusste eigentlich zu jedem Zeitpunkt, was los ist.
Mhm.
Und hat einfach jeden Ball abgelaufen. Und die haben sich einfach richtig, ja, da reingekämpft, haben die so fertig gemacht. Und immer wenn Karambula mal eine Abwehr gemacht hat, hat Rangiri den Pass, weil der Ball so viel Spin hatte, irgendwie dann noch in den Rücken gespielt. Die haben nur falsche Entscheidungen getroffen die ganze Zeit. Es hat gar nichts geklappt. Das war echt krass. Also, wie gesagt, Partain macht ja einfach sehr viele Sachen, genauso wie Adrian Karambula.
Ja. Aber
vielleicht genau wie er das früher gemacht hat. Er ist ja ein bisschen Moderator schon geworden eigentlich.
Ja.
Macht nicht mehr ganz so viel Spirenzen und Partain hat es ja komplett in seinem Spiel mit drin. Und da haben die sich einmal, ja, die Hand geschüttelt und Partain Benish sind da weiter marschiert. Das war richtig krass.
Ja,
ja, und bei den Damen.
Ja, aber Elas Wickler, was sagst du? Also, um das noch.
Ja, das war. Einmal. Also, es war schade, dass sie erstens ihre Leistung nicht abgerufen haben in dem Spiel und zweitens, das Los ist natürlich, also geht natürlich besser. Also, gab noch ein paar andere Teams, gegen die man lieber gespielt hätte, vielleicht.
Mhm.
Aber sie sind ohne Niederlage bis zu diesem Spiel gekommen. Ich glaube sogar ohne Satzverlust, kann das sein?
Mhm. Ja.
Die sind ohne Satzverlust bis in dieses Achtelfinale gekommen und das war schon mal ziemlich stark. Also die haben wirklich richtig gut gespielt, fand ich.
Ja.
Haben auch sehr, sehr ruhig alles da ganz locker, easy gemacht, haben genau das gemacht, was da für diese Höhe so angemessen war, haben auch im Aufschlag ein bisschen was verändert, würde ich sagen. Ja, und dann spielst du halt, also die haben dann auch nicht ihr bestes Spiel gemacht. Aber du spielst dann auch gegen Lojak Brühl und da musst du eben dann komplett ganz, ganz weit oben an deinen 100% spielen. Und das, so hat es halt nicht gereicht, weil die beiden, also die Polen waren einfach, die waren richtig gut dabei.
Aber gab es das Spiel nicht auch in Paris?
Das mag sein.
Okay, das ist, weiß ich jetzt leider nicht.
Aber ich dachte, weiß ich jetzt auch nicht mehr aus.
Also es ist natürlich immer, also ist immer ärgerlich oder es ist immer blöd, gegen so ein Team zu spielen. Und wir hatten ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass so ein Team wie, das hat man jetzt auch wieder gesehen, Horst Hör, ne, die hatten sie, glaube ich, in der ersten Runde dann.
Im 16. Ja. Ja.
Die snacken sie dann jetzt halt auch weg. Das ist auch gut. Das
haben wir auch erwartet.
Genau. Ja. Das sind die Teams, die da nicht mehr fallen. Also das finde ich weiterhin schön, um das nochmal zu wiederholen, dass dieses Level, diese 80%, die dann reichen, um gegen einen Großteil der Teams dann zu gewinnen oder gegen viele Teams zu gewinnen, das schaffen die sehr konstant jetzt abzurufen. Und dann wird jetzt der nächste Schritt sein, dann halt ein Spiel öfter gegen, ja, gleich stark beziehungsweise dann besser oder besser gesetzte Teams dann zu
Vor allem in den wichtigen Momenten auch. Genau. Also die schlagen die ja immer wieder. Sie schlagen, weiß ich nicht, letztes Jahr dann auch in der Gruppe Amann Hellweg, aber dann treffen sie im Viertelfinale nochmal auf Amann Hellweg und verlieren denn da.
Zu Anfang diesen Jahres sogar, ne? Zu Anfang Mexiko.
Ja, das kann, ja genau, ja. Kann sein, ja. Genau, dass sie halt dann zu den Zeitpunkten, wo es dann halt in die K.O.-Spiele geht, dass sie da dann eben ihre richtig guten Spiele machen.
Ja.
Und nicht vielleicht in der Gruppe, weil das ist ja auch mega mies bei dieser WM einfach. Du gewinnst deine Gruppe, du bist Gruppensieger, ja, und du musst trotzdem in genau der gleichen Runde ran wie alle anderen, also auf die Lucky Loser Runde. Aber auf jeden Fall ja, musst du halt, du normalerweise hast du ja in Turnieren einfach eigentlich immer so, dass du einen großen Vorteil daraus ziehst, Gruppenerster zu werden.
Ja, klar.
Und du spielst ja tagelang eine Gruppenphase und gibst da alles rein. Und dann spielst du trotzdem eigentlich gegen die gleichen Gegner. Und in anderen, manchen Gruppen sind ja dann auch dann Perosic Schweiner dann irgendwie Dritter auf einmal. Ja, weil da jeder gegen jeden gewonnen hat. Dann, ja, hast du auf jeden Fall zu knabbern als Erster teilweise.
Ja.
Auf jeden Fall musst du halt aber diese Runde auf jeden Fall spielen und normalerweise würde man ja sowas skippen, aber bei so einer 48er Baum da, da ist es nicht so. Ja, Fuchs, die Damen.
Ja, ich fand, wie gesagt, ich hatte ja auf Elas Wiggler getippt, deswegen frage ich nochmal nach und glaube, dass die weiterhin das Potenzial da haben. Hoffe, dass sie jetzt auch aus der WM dann die in Anführungszeichen richtigen Schlüsse dann ziehen können, um weiterzugehen. Ich finde den Weg, den sie gemacht haben, gut. Die haben Nils und Clemens, glaube ich, auf einen ja, Körper oder in einem körperlichen Zustand gebracht, dass sie hoffentlich schmerzfrei sind, dass sie Leistungssport machen können, dass sie da jetzt im Winter nochmal wieder dran arbeiten oder weiter dran arbeiten können und sich dann ja im ersten Quartal nächsten Jahres dann die Teilnahme an den Olympischen Spielen safe machen können. An den ein, zwei Stellschrauben noch drehen, in den wichtigen Momenten dann auch voll da zu sein und die Spiele zu gewinnen. Also das ist, ja, ich finde die Entwicklung weiterhin gut, sehr, sehr geplant irgendwie. Wär schön, wenn die sich nächstes Jahr mit einem guten Ergebnis oder mit einer zufriedenstellenden Leistung in Paris dann da krönen könnten, beziehungsweise nicht krönen könnten, sondern ja, präsentieren könnten. Das wäre schön.
Ja, zufriedenstellende Leistung wäre ja wahrscheinlich wirklich jetzt langsam mal ein Podium bei so einem Event. Denn den fünften gab es letztes Olympia.
Mhm.
Da gab es das Viertelfinale und es wäre natürlich wahrscheinlich auch eine zufriedenstellende Leistung. Den fünften würden sie wahrscheinlich nehmen, aber ja, also so ein Podium, eine Medaille, das wäre natürlich das absolute Highlight und auch die Belohnung für diese Arbeit, die sie da jetzt reingesteckt haben.
Total.
Aber da werden sich ja einige drum streiten um diese Plätze. Ja. Da gibt es ein paar Kandidaten, die da Lust drauf haben. So, jetzt gucken wir uns die Damen an, Fuxi.
Okay.
Mein Tipp waren ja die Titelverteidigerinnen und die haben leider mit einer desaströsen, bocklosen Performance im Finale sich den Amerikanerinnen, die alles andere als bocklos sind, die immer so unfassbar viel Power einfach haben, Kelly Clays und Sarah Hughes, geschlagen geben müssen. Also Anna Patricia und Duda, ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Die haben wahrscheinlich das erste Mal dann in der K.O.-Phase richtige Gegenwehr bekommen. Also so wirkte das so ein bisschen, dass sie dann überrascht waren, dass die anderen auch Beachvolleyball spielen können. Und ich weiß nicht, was das war, weil die haben wirklich, also haben von Anfang bis Ende eigentlich kein gutes Spiel gemacht, waren trotzdem die ganze Zeit noch dran, ne? Ja. Weil es trotzdem noch reicht, weil die einfach so einen krassen Touch haben und so einen Beachvolleyball-IQ. Und keine Ahnung, da war echt viel dabei. So ein Pass ein bisschen dicht, ja, dann geht Anna Patricia lieber woanders hin, als noch zu sichern und der Ball fällt ihr vor die Füße, weil sie sich schon ärgert. Dann machen die auf einmal Bagger-Tempo-Pässe im Tiebreak.
Ich finde es, da würde ich gerne, ich fand es richtig cool zu sehen, weil das hatte ich von denen bislang, hatte ich da noch nicht so viel Varianz in den Pässen gesehen bei den vorhergegangenen Turnieren. So. Und das war jetzt das erste Mal, dass ich auch gesehen habe, dass Duda zum Beispiel viel im oberen Zuspiel agiert hat. Das hat sie ja bislang immer mal so, wenn sie Bock hatte, hat sie mal in oben weggepritscht. So. Aber es war jetzt nie so, dass sie das konstant eingesetzt hat. Aber diese wirklich Tempopässe da auf außen, die haben sie, finde ich, auch in der K.O.-Phase, in der Gruppenphase schon mal viel gespielt. Und da natürlich dann ohne...
Hat auch funktioniert.
Genau, hat sehr gut funktioniert. Und dann,
ja.
kam Druck und dann bricht das ganze Kartenhaus noch zusammen. Da sieht man, dass da was entwickelt wird vielleicht oder dass ja Gedanken gemacht worden ist, wie man dann eine weitere Angriffsoption dann dazu nehmen kann und die halt aber noch nicht wettkampfreif ist, ne, sondern da
ja, vielleicht schon so ein bisschen, aber das war so eine typische, so was Typisches, dass sie dann auf einmal angefangen haben, sie sind ins Finale und haben eben Standardball gespielt und up and down und das hat auch schon nicht so gut funktioniert und dann haben sie eben zum Ende des Spiels diese Varianten rausgeholt, wo es natürlich dann eigentlich immer schon viel zu spät ist und wo du dann das Ganze nur noch schlimmer machst, anstatt das eben früh zu etablieren in so einem Spiel, damit du den Ball auch schon mal gespielt hast und nicht beim 14-13 jetzt den Tempopass im Bagger rausziehen musst. Aber die spielen auch eine sehr interessante Variante davon.
Ja,
also baggert den ja auch und der ist richtig, so schnell. Der
ist richtig schnell.
Ja, das ist ein Schuss.
Ja, das fand ich auch krass.
Echter.
Das finde ich auch krass. Aber die haben den doch schon, also die haben den versucht, im ersten da zu spielen und das Ding ist, dass der halt viel in der Linie abgeschlossen wird noch, ne, von Anna Patricia.
Mhm.
Und das wusste Kelly.
Ja. Ja.
Da, ich fand's cool, dass der Kommentator eins einmal auch gesagt hat, okay, Blocktraining bei Jake Gibb zahlt sich aus langsam, also die scheinen sich da auch natürlich Hilfe von ganz oben zu holen, so das ist natürlich auch richtig cool, dass sie da zusammenarbeiten, aber da hat sie dann eher einfach den Zahn gezogen, da ist sie nicht gut durchgekommen und dass sie da auf die Diagonale raufkommt bei dem Tempo dafür, ja, weil sie entweder immer einen Tick zu spät, der Pass war zu dicht, also das war...
Ja, die waren häufig dicht, also die waren relativ spitz drauf, ja. Ganz oft.
Und dann wird es echt schwer, dann auf die Diagonale zu kommen, gerade wenn du dann eine Kelly Cheng dann vor dir hast, die ja schon auch dir einen Winkel klein machen kann.
Ja. Ja, ich fand es auf jeden Fall, also da ich ja auch auf die getippt hatte, war ich enttäuscht auf jeden Fall von der, der Performance. Weil die auch so wirken, als wenn die waren so ein bisschen lethargisch, so
ja.
Irgendwie, ja,
man hat
nicht
bei,
so richtig.
Man hat Spaß bei Duga eh immer so das Gefühl, dass die so sehr zurückhaltend ist, dass sie so, oder beziehungsweise jetzt in dem Spiel vor allem, ne, also so wenig Emotionen, wenn, ja, so richtig zu greifen war das nicht.
Nee, und ich weiß auch nicht, ob sie denn da, also kann ja nicht sein, dass sie überrascht waren, weil die wissen ja, wer da auf der anderen Seite steht.
Ja.
Aber auf der anderen Seite bringen dann halt Sarah und Kelly da einen richtig guten Beachvolleyball auf die Platte und wie gesagt, haben einfach so viel Power und Energie und rennen neben Ball hinterher.
Ja.
Waren aber auch gut eingestellt, hat man gesehen, finde ich. Also ich weiß nicht, wie viele Line-Shots Sarah Hughes einfach da abgelaufen hat,
ja.
Weil sie immer, wenn die Situation schwierig wurde drüben, wenn der Pass aus dem Rücken kam, ist sie schon den Schritt auf die 6 mit rumgegangen,
ja.
Und war dann eben schon direkt da. Die wussten schon genau, was passiert. Also das haben sie scheinbar auch ganz gut vorbereitet, das Ganze. Und da Duda und Anna Patricia so Probleme hatten im Spielaufbau, hatten sie auch nicht die Möglichkeit, da jetzt irgendwie ihre Muster zu verändern oder da andere Dinge zu spielen. Also die hatten ja auch große Annahmeprobleme einfach die ganze Zeit.
Ja.
Haben dann die Pässe natürlich passabel rangeschoben und dann wussten die genau, was passiert aus den Situationen.
Ja.
Also haben sie auch gut gemacht und ist natürlich so eine Krönung für dieses Team. Das ist ja, das ist einfach eine richtige Märchenstory, was die beiden machen. Ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber sie sind ja mit Abstand das erfolgreichste College Beachvolleyball-Team aller Zeiten.
Ja.
Hatten, glaube ich, also haben jetzt schon die längste Serie, Siegesserie als Team und die haben sie halt offiziell und dann haben sie zwischendurch ein Spiel verloren und danach haben sie nochmal eine riesen Serie hingelegt. Also sie hätten, wenn sie das eine Spiel nicht verloren hätten, was wirklich so ein Pimmelspiel war gegen irgendeinen relativ unbekannten, nicht so krassen Gegner, dann hätten sie mit Riese im großen Abstand die allerlängste Serie und jetzt ist halt dieses eine Spiel in der Mitte und sie haben trotzdem den Rekord.
Ja.
Weil das, was sie davor gemacht haben, auch schon so krass ist. Ja, und haben sich jetzt wieder zusammengefunden da und jetzt mit dem Weltmeistertitel einfach belohnt. Das muss man erstmal so machen und es scheint ja auch einfach gut gewesen zu sein für die, das so zu machen, haben ja auch echt viel Spaß dabei, sind einfach super nett. Der Ehemann von Kelly ist der Trainer, was ja irgendwie mit auch Grund war, dass das vorher mit dem Team sich aufgelöst hat, mit Sarah Sponsel, dass da irgendwelche Geschichten stattgefunden haben mit irgendwelchen Trainern, weiß ich auch nicht mehr so genau.
Hm.
Und jetzt haben sie da wohl echt ein gutes Umfeld gefunden.
Ja, ist schön, wirklich schön zu sehen. War auch, ich kannte, als die Trennung von Cheng Sponsel kam, kann ich diese Hintergründe auch gar nicht. Und dass Hughes Cheng in der im College so erfolgreich waren. Das kam dann erst so, ist dann bei mir danach dann erst durchgesickert, die Story. Deswegen hatte ich es am Anfang dann gar nicht verstanden, aber dann ist natürlich klar, und dass es dann jetzt so gut funktioniert, freut mich sehr. Ist immer schön, wenn sowas dann aufgeht.
Ja, was ich, man sieht dann auch an den, ja,
sag. Was ich lustig fand zu der Spielweise, ist dieser zweite Ball, die Option, die die spielen.
Das ist ja von Kelly.
Ja, weil das einfach so was anderes ist, wie du es sonst siehst. Sonst geht es halt immer darum, möglichst dynamisch das Ding irgendwie so als Zuspiel halt anzutäuschen oder auszuspringen, das Ding dann reinzuflacken da. Und das ist da immer so mit ganz viel Übersicht so kurz angeguckt und so lange und rübergeschaut, hüpfend. Genau, hüpfend und dann so einfach nur so piff, piff, so die richtige Ecke geschaut. So, ne? Also sehr, also ja. eine ganz andere Art der Option. Also so halt mit sehr viel Wahrnehmen und mit sehr viel Wahrnehmung und sehr guter Feldübersicht anstelle von sehr, sehr schnellem, risikoreichen Abschluss. Also das fand ich sehr interessant zu sehen und das hat ja auch gut funktioniert bei denen. Und auch von wo die Option noch gespielt wird, also so von 2 Meter weg vom Netz. Ja. Ne? Also es ist, ja.
Ja, da sieht man auch die Spielintelligenz von Kelly einfach. Ja. Die wurde ja auch immer, also wenn man da den US-Medien, Beachvolleyball-Medien folgt, dann kriegt man auch mit, dass sie einfach eine wahnsinnig clevere Spielerin ist und super talentiert, einfach jetzt gar nicht die krasse Arbeiterin immer war, sondern dann eher mal, keine Ahnung, irgendwelche Videospiele gespielt hat, anstatt zu trainieren und das lieber gemacht hat. Und aber einfach durch ihren Spielwitz und ihr Talent da so viel ausgleicht. Ja. Und natürlich arbeitet die jetzt auch hart.
Ja, das ist klar, verstehst du nicht.
Um auf dem Level dann zu sein. Aber das sieht man dann in den Momenten, wie du sagst, die hüpft dann so ein bisschen an, vielleicht, wenn überhaupt. Und dann wird der Ball dahin geschubst. Und das ist ja auch technisch typisch amerikanisch so, da macht jeder, was er will.
Ja.
Da gibt's keine Achse, in der mal zugespielt wird oder so. Da wird irgendwo hingeschoben und das ist trotzdem alles, ne?
Ja.
Einfach mit purer Power, also vor allem bei Sarah Hughes eben, die einfach unfassbar viel Energie hat und super schnellkräftig ist und einfach jeden Winkel im Feld noch irgendwie erreichen kann.
Und dafür aber auch ein bisschen Probleme im oberen Zuspiel, ne? Also das eine, was Anna Patricia und Duda da im Finale da an monieren, was dir da so ein bisschen so wegfliegt, die hat ja sehr kurzen Kontakt so, ne? Und das hätte man gut fallen
können. Ein breiten Kontakt.
Ja, genau.
Ein bisschen mit den Ellbogen so sehr weit auseinander. Hätte man pfeifen können. Schiedsrichter waren eh interessant.
Ja, das stimmt.
Du hast auch eben die Kommentatoren erwähnt, ne?
Ja.
Muss ich auch zu sagen. Ich habe relativ viel jetzt geguckt und auch viel mit Ton.
Ja.
Und ich war entgeistert komplett. Ich fand die richtig schwach. Vor allem in der K.O.-Phase so. Weil, also erstens zum Beispiel, wenn dann die Amerikaner gespielt haben, hast du immer gemerkt, dass das alles Amerikaner sind oder der große Teil.
Mhm.
Weil dann auf einmal die ganzen Stories ausgepackt wurden, was ja auch nett ist. Aber man hat auch immer gemerkt, dass sie von den anderen Leuten, die da spielen, wenig Ahnung haben. Und dann wirklich, es war in dem Spiel von Svenja und Sinja, da sind dann ein paar Sachen rausgerutscht oder den beiden, dem ganzen Paar, wo man gemerkt hat, die haben sich jetzt nicht damit beschäftigt vorher, sondern die haben eine Liste vor sich liegen vielleicht und die wird während sie reden abgelesen. So, es ist ja auch hier Müllers erstes Mal auf einer Senior World Championship. Ach nee, letztes Jahr gab es Bronze. Oh, ja, sowas. Und dann, ach ja, und jetzt das ist der erste Satz, den sie hier abgeben. Also außer das Spiel, das erste Spiel, was sie verloren haben. Da hast du so gesehen, dass sie so währenddessen das nachgelesen haben, was eigentlich abgeht und sich nicht groß damit beschäftigt haben und auch jetzt nicht mega drin sind. Und dann hast du aber gemerkt, okay, so AVP und die amerikanischen Teams, die kennen sie in- und auswendig und auch alle Hintergrundstories, aber bei den anderen Teams hat es ein bisschen gehapert.
Ach, schade.
Das war ein bisschen anstrengend, tatsächlich den dann dazu zu hören. Aber also nicht nur deswegen, sondern auch ja generell der ganze. Das ist immer noch schade, dass Louis da nicht mehr dabei ist.
Ja, total.
Nicht mehr da. Aber kann man nichts dran ändern, ne? Also wir jetzt zumindest nicht.
Louis, habe ich jetzt gesehen, der war beim Sitzvolleyball.
Ja, ja. Das scheint wohl auch Spaß gemacht zu haben. Aber ich weiß gar nicht, ob als Announcer oder als Stadionsprecher, das macht er beides ja.
Ja.
Aber auf jeden Fall cool. Da sind die Deutschen ja auch Zweiter geworden, ne?
Ja, voll gut.
Glaube ich. Silber gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an die Sitzvolleyballer.
Ja, echt cool.
Und wir hatten ja noch ein paar deutsche Teams in der Damenkonkurrenz. Und zwar, ja, also wir als erstes rausgeflogen von diesen Teams sind Also alle haben es in die K.O.-Phase geschafft, auch direkt. Müller-Tillmann haben so die Gruppe gewonnen. Ludwig Lippmann haben auch die Gruppe, nee, haben nicht die Gruppe gewonnen, ne? Und Borger-Ettlinger sind noch als Dritte weiter. Und ja, Borger-Ettlinger haben dann im Sechzehntelfinale?
Sechzehntel.
Das war die erste Runde, ja. Genau. Haben da gegen Maria Fier und Clancy gespielt,
ja.
Und haben ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht.
Mhm.
Also wirklich, haben die da, hatten schon Satzbälle im zweiten, also im ersten Satz war es nicht ganz so eng. Und haben dann aber danach richtig, richtig gut performt. Haben also Sandra so gut Sideout gespielt. Hatten also wirklich die Mädels da am Rande der Niederlage, war auch irgendwie überraschend und umso, ja, für einen selber, ist das denn besser, wenn man so ein gutes Spiel macht und dann damit ausscheidet? Oder ist das, wenn man dann noch ein Scheißspiel macht und dann ausscheidet, ist das denn versöhnlicher, wenn man denkt, okay, wir hätten hier noch gewinnen können?
Nee, ist schon besser. Also gerade auch gegen so ein Team. Also ich finde es cool, dass du die Australier noch ansprichst, weil die haben auch, ist auch schön zu sehen, dass die wieder so weit gekommen sind und
ja,
da sich dann mit Bronze belohnen am Ende, ne?
Nee, haben den gegen Nassklauth.
Nassklauth, stimmt. Sorry, genau. Aber das war ein gutes Spiel auch, fand ich. Das habe ich auch mir angeschaut. Und ich hatte die auch so Richtung, du hast die, glaube ich, auch Richtung Halbfinale auf dem Zettel. Ich hatte die nicht auf dem Zettel, aber das ist cool zu sehen, dass die da auch, ich finde die zum Beispiel auch immer auf Höhepunkte hin richtig gut dann arbeiten. Aber das ist auf jeden Fall ein starkes Team und gegen die kann man dann verlieren und dann tut es gut, mit einer guten Leistung dann rauszugehen. Das zeigt, dass man den Anschluss irgendwie noch herstellen kann. Das gibt dann Kraft für den Winter, Herbst, dass man da dann arbeiten kann und weiß, dass es um gegen die besten Teams der Welt zu spielen. Und wenn du da mit einer Leistung rausgehst, wo du sagst, ja, oder wenn du da so richtig weggemäht wirst und dann fragst du dich einen halben Winter nur, ob du da noch was zu suchen hast. Und so weiß man, dass man nochmal alle Ressourcen irgendwie angehen kann, um dann halt nächstes Jahr konkurrenzfähig auf dem Level zu sein, auf dem man jetzt am Ende der Saison war.
Ja, auch krass, dass sie überhaupt, also es war ja eine knappe Nummer, dass sich Borger-Ettlinger überhaupt da qualifizieren, sind dann über die europäischen Plätze quasi da reingekommen. Ja. Also jeder Kontinentalverband hat irgendwie, ich glaube, 4 Plätze, die über die jeweiligen Ranglisten dann da nochmal vergeben werden, nicht über die Weltrangliste. Und darüber sind dann die beiden im Rhein. Haben dann auch gleich 2 Spiele gewonnen in der Gruppe.
Ja.
Gegen Mexiko und gegen Brasilien,
ja,
meine ich. Ja, Taina und Victoria. Ja, und dann halt noch dieses Spiel gegen MF und Clancy, und das spricht ja auch dafür, dass sie auch, die arbeiten ja eben gerade mit Fifi,
ja,
mit dem Fialek zusammen, dass sie sich da zusammen eben sehr gut vorbereitet haben darauf,
ja, und
an einem guten Punkt waren einfach hier auf diese WM hin.
Das stimmt.
Haben natürlich, schätze ich mal, jetzt nicht ihre ganze Trainingsperiodisierung darauf ausgelegt, weil sie einfach gar nicht wussten, ob sie sich jetzt qualifizieren oder nicht. Aber trotzdem scheinen sie sich ja wirklich gut vorbereitet zu haben dafür.
Gut, aber die hatten dann ja, ich weiß es, ich habe das nicht mehr genau im Kopf, den Turnierkalender von denen jetzt im Jahr.
Hamburg, die
ja
als letztes treffen, glaube ich.
Bitte?
Oder? Als letztes war dann Hamburg dafür, für die, glaube ich.
Genau, die haben jetzt international nicht an jeder Milchkanne Halt gemacht, sage ich mal.
Nee, das haben sie nicht, das sagt man ja so, ne?
Ja.
Alter Spruch.
Ja, der Spruch aus Norddeutschland.
Ja, aber ja, also das ist schön zu sehen, dass da doch noch ein Lebenszeichen aus der Ecke auf jeden Fall, das ist richtig
klar. Cool. Und dass Carla, also das muss man immer noch mal sagen, dass Carla outstanding ist und 2013 mit Britta schon Silber auf einer WM geholt hat, das wird ja auch mal vergessen. Also, aber die ist einfach outstanding seit mehr als 10 Jahren, ist eine richtig krasse Spielerin, dann noch eine athletische Spielerin, die viel investiert hat und viel investiert, nehme ich an, dass sie da steht, wo sie steht. Also das ist schön zu sehen, dass die so konkurrenzfähig waren.
Ja, konkurrenzfähig waren alle deutschen Teams. Ludwig Lippmann allerdings in der gleichen Runde rausgeflogen wie Borger-Ettlinger. So ein bisschen überraschend war das.
Fand ich auch.
Haben eben gegen Agatha Rebecca gespielt, die natürlich also das ist eine WM und die K.O.-Phase, kein schlechtes Team sind, aber man hatte eben gesehen, okay, in Hamburg haben Laura und Luisa eben schon mal gegen die gewonnen. Ja. Da dachte man sich schon, hat was Schönes ausgemalt. Die sind sowieso gerade in einem sehr guten, in einer sehr guten Verfassung. Die Formkurve zeigt ordentlich nach oben. Und dann war das ja natürlich jetzt ein kleiner Rückschlag. Also die Platzierung, die kann sie sich nirgendwo hinhängen. Was, 17. sind sie dann damit, glaube ich. Also natürlich, wie gesagt, so ein Spiel ist jetzt nicht so, dass du da jetzt 100% da ist, sondern es ist dann eher 60-40 oder sowas. Aber ja, für mich kam es auf jeden Fall ein bisschen überraschend. Ich hatte gedacht, mit der aktuellen Form, dass sie auch so gut eingestellt sind und ja auch auf die Höhepunkte hinarbeiten, sodass ich gedacht hätte, dass sie da sich jetzt da sich durchsetzen können. Das mir übrigens, was ich mir gerade jetzt erst einfällt, ist, dass ja jetzt Perosic, Schweiner und Hughes Cheng für Olympia qualifiziert.
Ja, genau, richtig cool. Glückwunsch.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Die ersten.
Ja. Ja, was ich wirklich schade fand, oder nicht schade, aber so wie du sagst, ne, die hatten in Hamburg das Spiel eigentlich unter Kontrolle. Man hatte das Gefühl, dass sie von der Anlage her, also Agatha und Rebecca, schon eine Nummer voraus sind. Und dann finde ich irgendwie, ich hab das Spiel nicht gesehen. Hast du es gesehen?
Ja.
Ich finde es nur so symptomatisch. Ich habe Ausschnitte gesehen. Und da war so das, was irgendwie im Laufe der Saison gefühlt kein Problem mehr war in dem Team, das ist da irgendwie dann auch wieder zutage getreten, nämlich dass es schon auch an der Zuspielqualität von Luisa teilweise gescheitert ist. Und das ganz, wie gesagt, symptomatisch das letzte Zuspiel, wo Laura gleich von der 2 irgendwie angreifen, oder nee, im zweiten Satz, Satzball gegen die, irgendwie relativ wichtiger Punkt und Zuspiel auf jeden Fall viel zu weit auf der linken Schulter. Laura hat da nicht mehr viele Optionen und der Ball geht dann in die Binsen. Dann kam häufig
der Shot, er hat ihn weggehauen, weil dann kam auch häufig der Shot, fand ich, der eigentlich versteckte Cut-Shot, direkt auf die Arme der Abwehrspielerin auf der anderen Seite. Den habe ich auch vor Augen, dass der auch immer wieder kam, denn aus dem, der Pass zu weit ab oder Pass auf links.
Ja, und das ist halt bitter, ne? Das ist schade, da kann man jetzt nur, die haben ja auch hatten ja einen relativ persönlichen Post dann auch auf Instagram, wo es dann darum ging, sind selber nicht ganz zufrieden, 2-1, ein bisschen bitter, wir wissen aber, woran wir arbeiten müssen im Winter und freuen uns auf nächstes Jahr, das hoffe ich, dass diese Freude da bestehen bleibt, dass sie da sich zusammenraufen, ich meine, das hört sich jetzt immer so schlimm an, ne? Also die haben gezeigt dieses Jahr, dass sie toll im Beachvolleyball spielen können und dass sie schon richtig, richtig gut gearbeitet haben. Und dass es nicht immer nur bergauf geht, ist auch klar. Aber es ist natürlich schade, dass bei einer WM dann, ich finde, die hätten sich eine Top-10-Platzierung, hätten sich auf jeden Fall verdient gehabt. Und genau, mit jedem Spiel, was sie dann mehr machen, ist dann natürlich für Luisa dann extrem, extrem wichtig auch, dass sie da die Erfahrungen sammelt. Aber ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, hätte es ihn auch gegönnt.
Ja,
oder gewünscht.
Ja.
Gewünscht, weiterzukommen.
Ja. Und ebenfalls gegen Brasilien haben dann Svenja und Sinja gespielt und verloren. Das kam, fand ich, noch überraschender quasi, weil das eben jetzt nicht Agatha, Rebecca die großen Namen waren, sondern Taina, Victoria, die schon gegen Borger Ettlinger in der Gruppe verloren hatten, wo sie jetzt nicht so mega gut eingestellt waren, aber die einfach, also ich habe das Spiel auch gesehen, die einfach ein unfassbar krasses Spiel gemacht haben. Also die haben da gezockt, als wäre das irgendwie so ein Trainingsspiel, haben wirklich da alle Shots, da gab es Rainbows en masse einfach und Sinja hat den jedes Mal gefressen, wirklich, also alles immer genau in die Ecke und haben aufgeschlagen, also so viel Asse habe ich im ganzen Turnier da nicht gesehen. Da sind auch Svenja und Sinja tatsächlich einmal auf so ein gut aufspielendes Team gestoßen, dass sie da wenig ausrichten konnten und trotzdem ja super knapp gespielt haben. Da konnte ich jetzt aber nicht an irgendwas groß festmachen, was da jetzt, woran es gelegen hat. Also ich fand schon auffällig, man hat eigentlich schon Svenja so ein bisschen angesehen, dass diese Höhe jetzt nicht, also dass sie auf 2000 Meter spielen, jetzt nicht ihre Lieblings- Disziplin ist, so dass es halt super anstrengend ist, einfach diese Kondition da zu haben, auch mit dem Durchlaufen. Mhm. Und man hat auch dann gemerkt, dass halt einfach insgesamt weniger Blocks stattgefunden haben, als das vielleicht normalerweise ist. Sven kann ja da einfach einen richtigen Impact machen.
Ja.
Also soll mir jemand sagen, dass das nicht stimmt, wenn die Statistik anders ist, aber so hatte ich das Gefühl, dass da, dass sie in manchen Spielen sonst einfach einen größeren Impact vorne hat.
Ja.
Ob das jetzt an der Höhe liegt oder an irgendwas anderem, weiß ich nicht. Und dann hat es dann am Ende nicht gereicht, leider.
Ja, ich habe das Spiel, wie gesagt, wieder gar nicht gesehen. Aber natürlich erhoffst du dir mehr, wenn du das letzte Mal eine Bronzemedaille halt holst bei der WM. Mhm. Und dann erhoffst du dir natürlich schon auch als Team mehr und dann, wie du sagst, doppelt ärgerlich gegen ein Team, was man, ja, was natürlich, da sieht man wieder die Breite dann auch bei den Brasilianerinnen. Die haben dann da 3-4 Teams, die einfach gut einen guten Ball spielen können und dann auch in jedem Spiel gefährlich sind. Und das ist denen dann halt in dem Moment zum Verhängnis geworden. Wenn du sagst, das ist ein so Atmosphäre, Trainingsspiel, sehr lockere Herangehensweise, dann funktioniert natürlich alles, spielst dich so in den Rausch und dann, ja,
ist es. Ja, also hatten wahrscheinlich auch einfach so eine Einstellung von wegen, wir haben ja gar nichts mehr zu verlieren. Ja, und dann wird eben so aufgespielt und dann kann das klappen, dann kann diese Lockerheit einfach ummünzen in sehr viel Selbstbewusstsein auf einmal.
Ja.
Wenn dann diese ersten Bälle klappen, die man da ausprobiert und dann vielleicht auch ein bisschen sehr spielerisch so unterwegs ist. Und dann verzweifelst du natürlich, wenn beim Gegner alles klappt. Da sind sie dann gar nicht, ne? Haben immer wieder sich da zurückgekämpft. Sinja war richtig on fire, auch das ganze Turnier. Sinja da rumgebrüllt. Aber das ist immer schön zu sehen, weil man immer dann merkt, okay, Sinja ist noch komplett am Start.
Ja.
Aber da haben wir uns natürlich auch mehr erhofft. Aber ich, wie gesagt, also in dem Spiel, da hätten die auch noch ein bisschen mehr gebraucht. So, weil Tainá Victoria echt sehr gut dabei war, fand ich. Also vor allem im ersten Satz, direkt von Anfang an. Ich glaube, wie gesagt, es stand, glaube ich, 14-7 gegen die, dann aber noch 21-19. Also dann sind sie noch rangekommen. Aber auch da waren halt einfach ein paar Asse zu viel, die dann da in alle möglichen Bereiche reingefallen sind. Mhm. Und dann war es das mit den Deutschen. Also 2 9. Plätze und 2 17. Klingt jetzt nicht allzu erfolgreich. Ich fand aber schon, dass sich da eigentlich alle Teams echt ziemlich gut präsentiert haben insgesamt.
Ja, also es war gut präsentiert. So, ich meine, das hängt dann auch immer damit an, was man erwartet. Aber
ja, ich meine jetzt also spielerisch einfach auch dann in den Gruppenphasen, da hättest du schon deutlich schlimmer laufen können.
Ja, genau.
Da haben eigentlich alle alle echt gute Leistungen gebracht und auch ihre Leistungen weitestgehend auf den Sand gebracht. Also es war jetzt nicht so, dass Leute so krass underperformed haben insgesamt.
Ja.
Natürlich dann in diesen K.O.-Spielen, da ist dann nochmal wieder ein neues Gesetz. Aber es war jetzt nicht so, dass da jemand komplett untergegangen ist irgendwo.
Nee, es spiegelt so zum einen natürlich den Leistungsstand dann aktuell wieder. Es spiegelt wieder, wie breit das Level ist zurzeit in dem Segment, ne? Also dass eigentlich alle Teams, die dort mitspielen, ihre Hausaufgaben machen, alle einen sehr, sehr guten Ball spielen und dass dann wirklich immer mehr diese, ja, immer so diese Phrase, ne, Tagesform abhängig, sodass dass das immer mehr zum Tragen kommt auf dem Level, so wie es auch sein soll. Also wenn du davon ausgehst, dass alle so soliden Ball spielen, dann genau gewinnt das Team, was an dem Tag mehr gute Entscheidungen trifft. Und ich glaube aber auch, dass man sich wieder ein deutsches Frauenteam ein deutsches Frauenteam Richtung Viertelfinale wäre gut gewesen. Ob das wer das dann ist, ist dann auch egal. Aber das wäre glaube ich auch in Ordnung gewesen. Nils und Clemens eine Runde weiter wäre glaube ich auch in Ordnung gewesen. Aber grundsätzlich, ja, würde ich jetzt nicht sagen, dass man da irgendwo enttäuscht hat oder so, ne? Also das ist ganz klar.
Nee, das auf keinen Fall. Und dann geht's halt, es wird ja dann dort auch gelost in diesen K.O.-Runden. Da ist jetzt nicht alles komplett nach Setzung oder
Ratio
dann
halt so.
Teilweise wird das dann zugelost, ja. Die natürlich dann die ersten und die zweiten unter sich so und so weiter, aber das ist jetzt nicht, und da kannst du halt Glück oder Pech haben, ja. Da kannst du auch gegen andere Teams spielen, als gegen die am Ende Dritter werden, als aus Nils und Clemens Sicht. Ja, also WM hat spezielle Gesetze, aber ja, da ja, wir können auf jeden Fall ganz okay zufrieden sein. Nächste WM geht's dann vorbei. Erstmal Olympia.
Erstmal Olympia.
Okay, Fuxi, eine Sache. Ich habe es angekündigt schon, oder wir haben es in der Story da gesehen, diese Geschichte mit den Fotografen.
Ja.
Ja, was ist das? Fragt
Boah, ne?
Ja, also ich erzähle dir jetzt, was da los ist, und du kannst mir sagen, weil ich weiß nicht, was das für Gründe haben soll oder könnte. Aber ich sag dir, was los ist.
Okay.
Also, erstens, es ging schon damit los, oder es geht insgesamt damit los, dass die Bedingungen für freischaffende Fotografen bei Beachvolleyball-Turnieren sich verschlechtert haben, insgesamt. Also wurde es da früher oder auch bei großen etablierten Turnieren wie jetzt in Wien oder so, wirst du da sehr betätschelt, dann kriegst du alles, was du brauchst, hast super schnelles Internet, kriegst noch Catering, oder keine Ahnung, wenn man es vom Fußball kennt, vielleicht einige, die schon mal da presseakkreditiert waren, da kriegst du ein ganzes Buffet noch und hast da saubere Arbeitsplätze mit ordentlich WLAN, alles Mögliche. Das ist immer weniger geworden jetzt. Also so weit, dass Peter Weber hatte ja auch eine Story gemacht, dass es in Paris eben so war, dass sich die Fotografen gar nicht am Court bewegen durften, sondern freie Plätze sich suchen mussten. Und dann, falls jemand kam, der das Ticket hatte, dass sie da weg mussten.
Ja.
Normalerweise haben die dann so eine Weste an und dürfen auch ans Feld und so weiter, haben da spezielle Plätze. Das gibt's alles schon mal nicht mehr. Wir sind jetzt bei international noch. Und jetzt kam dazu, für dieses Jahr, also Conny Kurt ist ja deutsche Fotografin und arbeitet häufiger für die FIVB, dass alle die Aufträge von der FIVB haben, für alle verbleibenden Turniere dieses Jahres ausgeladen wurden.
Ui.
Alle Fotografen, Videografen, alle anderen, die da irgendwelche Sachen machen. Also du kannst da immer noch als Freischaffender kannst da hin, aber wirst halt schlecht behandelt. Und alle, also es wird noch wahrscheinlich noch ein, zwei geben, die das irgendwie machen dürfen, aber Conny zum Beispiel gehört nicht dazu und das, ja, also hier steht in der E-Mail, I'm sincerely sorry to, oder dear all, erstmal dear all, I'm sincerely sorry to announce that Volleyball World has decided to cancel all appointments for photographers, videographers and any other production members for the remaining of the year. Wurden einfach alle gestrichen. Was ist der Grund dafür? Was kann der Grund sein, wenn die Spieler selber zum Beispiel keine ordentlichen Fotos mehr bekommen und dann scheinbar ja die lokale Federation dann irgendwie dafür zuständig war, da jemand hinzustellen oder das auch nicht hinbekommen hat und einfach keine Fotografen da sind?
Da hört sich ganz mysteriös an. Also zum einen kann es natürlich sein, dass ich weiß nicht, wo die Events jetzt noch stattfinden, aber dass es natürlich so ist, dass sie vielleicht von dem, wie es dort aussieht und ausschaut, dass dort keine Bilder produziert werden, die dem entsprechen, was sich Volleyball World erhofft, dann vermarkten.
Aber das war ja für die Weltmeisterschaft jetzt schon mal Quatsch. Also es ging schon los, ist schon länger her. Das ging schon in Paris war das schon, ja. Ging es schon los. Paris, Weltmeisterschaft, dann jetzt noch die Dubai und die Finals. Das ist noch über jetzt. Ausgeladen.
Ja, und das ist spannend, ne? Dann kann sein, dass sie natürlich ihre zwei Leute haben, mit denen sie was aufziehen wollen und Bildrecht sozusagen an den Stellen nicht irgendwie kontrollieren wollen im Nachgang, nicht irgendwie sagen wollen, ihr dürft die Sachen nicht verbreiten oder nur so und so verbreiten oder wir müssen es erst sichten, dann dürft ihr es benutzen. Und das muss man ja schon fast unterstellen, dass da eine Kontrolle der Bilder, des Materials stattfinden soll, das nach außen dringt, damit man das so präsentieren kann, wie man selber möchte, damit es in die eigene Strategie passt, die Marke weiter aufbauen.
Ja, aber dann einfach gar nicht. Also ich habe jetzt eigentlich immer gedacht, dass halt, wenn da möglichst viele Fotos irgendwie existieren, die Spielerinnen und Spieler zum Beispiel auch selber verwursten können, dass das gut ist.
Dachte ich auch, ja.
Für die, für die Vermarktung des Ganzen. Ja, das ist auf jeden Fall die Phase gerade, deswegen wurde sich da so aufgeregt und die Fotografen generell, also es hat mir, ich habe dann, nachdem ich die Story von Alex Rangieri da gerepostet habe, haben sich ungefähr alle deutschen Sportfotografen bei mir gemeldet oder Volleyballfotografen, nochmal ihr Leid geklagt.
Ja.
Und es geht auch darum zum Beispiel, dass sie in Deutschland natürlich auch gerade ein bisschen Probleme haben, also das, weil sich das so ein bisschen wandelt, also Spontan zum Beispiel hat ja auch einfach sehr viel mit eigenen Fotografen gearbeitet, ja. Das ist ja auch super gut, da sind ja auch, wie gesagt, an die Spieler sehr viel rausgegangen, ja. Aber das ist für die Freischaffenden auch gar nicht gut, erstens, weil sie dort ebenso schlecht behandelt werden, also einfach, ja, ich glaube, in Timmendorf gab es erst am Sonntag WLAN im, im Presseraum, weil die eben keine, ja, und also das ist jetzt gar keine Kritik, sondern nur, dass es sich das wandelt, ja. Dass diese Fotografen, es wird auch auf der German Beach Tour keine Pressearbeit im klassischen Sinne mehr gemacht, sondern man vermarktet sich eben komplett selber.
Ja.
Und es wird jetzt nicht an die Presseverteiler und an die Medien und da wird nichts vorher geschnürt, sodass der eine Fotograf mir eben auch erzählt hat, dass die dann auch Probleme haben, ihre Fotos loszuwerden.
Ja.
Ein Fotograf, ein freischaffender Fotograf kommt ja an, verkauft dann seine Fotos an irgendwelche Zeitungen, an was auch immer.
Ja.
Und die Zeitungen, die wissen gar nicht, dass das stattfindet, weil diese klassische Pressearbeit im Vorhinein gar nicht stattgefunden hat. Das heißt, du hast eigentlich zwei Faktoren, warum das als Fotograf eigentlich gar keinen Bock mehr macht. Und wenn du dann auch noch diese offiziellen Aufträge verlierst, die dann vom Verband selber gestellt werden, von der FAWB oder was auch immer, dann ist natürlich komplett vorbei mit Fotografen.
Ja, dann ist es auf einmal nur noch ein Hobby halt, ne? Also.
Ja. Das ist auf jeden Fall gerade der Status quo. Wie gesagt, das ist ja eine Strategiefrage.
Ja.
Auch gerade dieses Pressearbeit-Ding und die Vermarktung, die klappt ja zumindest in dem, was wir so sehen, aus der Bubble raus oder in der Bubble, klappt es ja gut. Aber die Fotografen leiden darunter auf jeden Fall. Ob das jetzt eine natürlicher Gang der Dinge ist oder nicht, weiß ich nicht. Ob das in anderen Sportarten auch so stattfindet oder ob das jetzt volleyballspezifisch ist, keine Ahnung. Und ob sich das irgendwie aufhalten lässt oder überhaupt wünschenswert ist, dass das so ist, weiß ich nicht.
Ja.
Aber die Menschen, die kennt man ja nun auch schon länger.
Ja,
und die haben auf jeden Fall damit zu kämpfen.
Ja, ja, das ist immer die Frage, ne? Also klar, es ist total wichtig, dass du auch als Marke oder als Organisation das Bild, was du nach außen trägst, natürlich gestaltest und kontrollierst und auch in einer gewissen Art und Weise auch einen Qualitätsanspruch daran hast, ne? Das kennt man ja. Also dass man da gerne das Heft des Handelns in der Hand halten möchte. Aber ich fand jetzt auch in der Vergangenheit nicht, dass es stört, weil ich meine, was willst du machen? Sonst musst du sagen, so, okay, hier Fotograf Max Behlen, Sebastian Fuchs, ihr wollt bei unserem Event sein, schickt uns eine Auswahl von euren Fotos mal rüber, mit denen ihr irgendwie öffentlich oder die ihr öffentlich dann danach anpreisen werde, dass wir drüber schauen können, ob wir euch die Akkreditierung geben oder nicht, dass man halt eine Qualität
sich. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist dafür. Ja, die Qualität kann doch nicht der Grund sein, weil wenn es schlechte Fotos sind, dann kauft die halt keiner, dann sieht die auch keiner. So, ich glaube, es ist eher so eine Monopolsache. Also, dass du halt die eigenen Fotos, die sollen es sein, die sollen, oder es soll genauso aussehen, wie man das
genau.
In den Fotos darstellen möchte.
Genau.
Ja, ja gut, das meinst du damit. Aber ja. Und das ist natürlich dann eine Ausgabe für so einen Veranstalter, ne? Also ist klar, sich um die Fotografen und die Journalisten zu kümmern, das kostet erstmal Geld.
Ja.
Da irgendwie WLAN hinzustellen, das ist jetzt nicht viel Geld oder ein Catering. Aber das wird auf jeden Fall immer weniger. Es ist, wie gesagt, das ist mal komplett ohne Wertung, sondern da kann sich jeder sein eigenes Bild zu machen. Ich kenne mich da zu wenig aus, um das irgendwie einordnen zu können.
Ja, aber,
so ist es gerade.
Interessanter Anstoß. Also wichtiger, interessanter Anstoß.
Wenn die Spieler das merken, ist zumindest schon mal Kacke.
Ja, und das haben sie ja gemerkt.
Ja, deutlich scheinbar, dass da irgendwie keine offiziellen Fotografen unterwegs waren. Und das ist der Grund dafür. Wer da mehr Hintergründe dazu hat, bitte gerne her damit.
Ja, auf jeden Fall.
Fuchsi, eine Sache habe ich noch. Und zwar, letzte Folge haben wir die deutschen Männerteams besprochen, die potenziellen, die mutmaßlichen. Ich kann dir eins bestätigen, ein weiteres bestätigen.
Ui.
Da hat sich nämlich in der Werbe-E-Mail von Reset Sports, von Lukas Fretschners Firma, hat, ja, da war im Newsletter, ja, da gab es eine Bestätigung quasi für ein Team. Und das ist Henning Fretschner.
Ah, cool.
Henning, Paul Henning mit Simon Fretschner ist hiermit bestätigt. Es steht da drin, dass die beiden zusammenspielen werden. Da steht also einmal, dass Lukas eben mit Sven spielt, Winter Fretschner, und dass der andere Reset Sports Athlet Simon Fretschner jetzt mit Paul Henning spielt.
Cool.
Dementsprechend da schon mal nicht falsch gelegen. Und natürlich wird da gerade viel trainiert in verschiedenen Konstellationen. Das wird mir auch häufiger zugeschickt. Dass die sind in irgendwelchen Trainingslagern. Ja. Das heißt aber nicht, dass das die festen Teams sind, die dann kommen. Das kann natürlich auch sein. Ich finde es auch spannend, das anzugucken. Aber das können wir hiermit eigentlich als bestätigt erachten.
Ja, nice. Hoffe ich, dass die beiden gesund bleiben.
Ja, das hofft man ja tatsächlich. Das ist ja auch bei Simon eigentlich das größte Thema.
Ja.
Geil. Fuxi, hast du noch was auf dem Zettel?
Nö, ich bin
glücklich.
Bedient. Glücklich sowieso.
Sehr gut, ich auch. Da haben wir doch ordentlich was geschafft. So eine Weltmeisterschaft hat doch was.
Hat immer was.
Ich bin übrigens, ich gebe alles bei den Weltmeisterschaften 2025 in Australien dabei zu sein.
Geil. Guter Plan.
Ja, das ist ein guter Plan, ne? Ja. Ich habe da ja ein paar Kontakte geknüpft jetzt, und das ist auf jeden Fall, dass der Plan steht.
Voll cool.
Alles klar, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Feedback zu all diesen Themen, wenn ihr Insights habt für uns, immer gerne her damit. Und dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal, würde ich sagen.
So ist es.
Fuxi, danke dir für deine Zeit.
Danke dir, Max.
Tschüss.